In den letzten Tagen ist ja das große Schneechaos ausgebrochen. Der Winter ist da. Wer konnte es erwarten Ende November? Mir ringt das ehrlich gesagt nur ein müdes Lächeln ab. Ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen und wohne auch da. Von dem her, dass da ab und zu mal Schnee fällt, ist nichts Neues. Wie geht's da euch als Städter? Seid ihr grundsätzlich Wintertypen? Freut ihr euch, wenn Schnee fällt? Oder sagt ihr, ich bleib dann lieber zu Hause, wenn es so ist?
Ich bin Team Schnee. Ich liebe Schnee. Ich kann aber in der Stadt sehr gut drauf verzichten, wenn es dieses Barzig-Regnerische ist. Also wenn, dann will ich schon wirklich so, wie es das letzte Jahr mal war, wo 5 Tage die Garage nicht mehr aufgegangen ist und wo es ein Winter Wonderland war. Das finde ich schön. Und damit, also ich bin auch die Erste, die irgendwie rausfährt und trotzdem im Schnee wandern geht oder solche Sachen, Skifahren und Co. Aber wie schon gesagt, dieses barzige Ding, das nervt doch.
Also ich bin ja Kategorie Sommerkind durch und durch. Ich mag Kälte überhaupt nicht. Jetzt kommt aber das große Aber, was ich natürlich super finde, wenn es draußen wirklich zugeschneit ist. Wenn du so richtig dieses Winter Wonderland hast, was ja tendenziell immer weniger wird. Jetzt mit meinem Vater sein seit ein paar Jahren, wünsche ich mir natürlich für so einen Mann, dass es dann auch, dass wir den Schlitten rausholen können und dann auf meinen alten Schlittenberg im Ostpark gehen und mit dem das erste Mal runtergondeln. Da freue ich mich drauf. Ansonsten ist meine einzige Winterüberschneidung Eishockey. Das ist meine zweite Sportleidenschaft. Ich war nie der Skifahrer, ich war nie der Snowboarder, überhaupt nicht. Maximum war das Schlittschuhlaufen auf den zugefrorenen Seen. Das letzte Mal, glaube ich, auch vor 20 Jahren gefühlt. Also ich bin eher der Muckelige daheim auf dem warmen Sofa. Das ist meins.
Ja, ich bin auf jeden Fall der Wintertyp, wobei ich natürlich auch den Sommer mag. Und Anja, wie du sagst, der Winter ist nur dann Winter, wenn es wirklich weiß ist. Die Realität sieht oft anders aus, ist ja auch jetzt schon wieder so. Nach einem weißen Tag löst sich das alles in Matsch auf.
Von weiß. Daher, bei uns war es gepudert, glaube ich, Anja.
Bei uns war es so schon weiß. Ich habe jetzt eine halbe Stunde die Einfahrt ausgeräumt. Also es hat schon was runtergehauen, aber naja, es hält sich nicht lange. Apropos nicht lange halten, sollen wir überleiten auf den Minilauf, den die Löwen gestartet haben, nachdem 0-4 die Debakel in Regensburg sich jetzt in Abstadt den Frust von der Seele geschossen und gegen den ersten FC Saarbrücken gewonnen zu Hause. Ich glaube, eine bessere Rampe kann man nicht bauen, oder Flo?
Überhaupt nicht. Ich sage einfach nur, wir reden drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Und damit herzlich willkommen zur Stammtisch-Episode mit der Nummer 195. Eine Woche Verspätung, das wollten wir eigentlich gar nicht, aber unser Terminkalender mag uns nicht. Vor allem, da hast du dann mal Länderspielpause, wobei das ja auch ein falscher Terminus ist. Es ist ja eine Ligapause aufgrund eines Länderspiels. Das ist ja das wirklich Korrekte. Da habe ich mich vor kurzem erst mit Kollegen drüber unterhalten. Es gibt ganz viele Termini, die zu oft verwendet werden, die aber eigentlich überhaupt nicht stimmen. Du spielst ja auch nicht um den Abstieg, sondern immer gegen den Abstieg, sondern du spielst
aber
um
sagt
den
auch
Aufstieg. Das hört man schon sehr, sehr oft. Und Länderspielpause ist ja auch immer so, ja, aber eigentlich heißt ja Länderspielpause, dass die Länderspiele pausieren. Also ist Ligaphase. Anderes Thema. Fakt ist, wir wollten eigentlich eine richtig gute Laune-Folge aufnehmen, wir drei. Und eine Länderspielpause, das wäre was auch vergleichsweise Zeitloses gewesen. Man kann ja ganz offen sagen, wir haben uns mega drauf gefreut. Und ich glaube, wir alle drei waren so überzeugt davon, da haben wir ja so viel Zeit, das aufzunehmen, dass unsere Terminkalender einfach alle dann dermaßen voll waren. Und wir keinen
Slot mehr hatten. Dann kam wieder dieses Leben. Dieses Leben kam wieder dazwischen.
Es scheitert zum einen an den Terminen, aber zum anderen auch an der guten Laune. Nee, vor allem an den Terminen.
Wobei, gute Laune hatten wir ja da schon wieder ein bisschen.
Ja, besser als Sonntag 16 Uhr, wie spät war es, 18 Uhr, keine Ahnung, auf dem Heimweg von Regensburg zurück nach Hause.
Aber jetzt geht es uns besser. Jetzt 60 München steht im Halbfinale des Toto-Pokals, da können wir dann auch noch ein, zwei Worte verlieren. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder, wobei da war jetzt die Frage, welche Serie reißt. Reißt die Serie, dass 60 am Boden liegenden aufhilft, oder reißt die Heimserie? Ersteres ist gerissen. 60 hat einen im Fall befindlichen weiter fallen lassen und ihm nicht geholfen, sondern über den ersten FC Saarbrücken so ein bisschen rübergegangen und den nächsten Heimsieg eingefahren. Damit ist 60 die mitunter heimstärkste Mannschaft in dieser dritten Liga. Wie geht's uns?
Wir sollten da wirklich, ja, wir sollten da echt Chapeau aussprechen, dass wir uns nicht treu geblieben sind, den Schwächeren zu helfen, sondern mal auf unser Ego geschaut haben, weil im Grunde waren wir schon zum Siegen verdammt. Ist es nicht so?
Aber Saarbrücken auch.
Ja, also, aber jeder ist seines Glückes Schmied.
Richtig. Und 60 hätte ja ein paar Mal oder zumindest einmal Hilfe zur Selbsthilfe angeboten in Person von Philipp Meyer. Kommen wir bestimmt noch drauf. Saarbrücken hat es nicht angenommen, beziehungsweise konnte es nicht annehmen, weil der Schiedsrichter es nicht zuließ. Aber ja, es war ein Spiel, in dem beide Mannschaften unbedingt gewinnen mussten. Und 60 hat es gezogen und hat es auch aus meiner Sicht verdient und souverän gezogen. Kann man schon als Reaktion werten auf das Debakel, das da in Regensburg vonstatten gegangen ist. Aber trotzdem, klar, eines der besten Heimteams der Liga ist das eine, dass du dann halt trotzdem nur Elfter bist und der Musik hinterher rennst, spricht halt auch Bände. Also dieses Heim- und Auswärtsgesicht oder überhaupt diese Inkonstanz, die da drin ist, ist einfach immer noch frappierend und ja, kommen wir gleich drauf. Ich meine, die nächsten Wochen, wenn man drauf schaut, es wäre eigentlich an der Zeit und es wäre auch eine gute Gelegenheit, eine Serie zu starten. Mittlerweile bin ich aber ein bisschen vorsichtig, wenn ich sowas ausrufe, weil wir wissen, wie es in Regensburg gelaufen ist, zum Beispiel.
Das vergisst man so schnell nicht. Deswegen, ja. Es gibt ja diesen schönen Spruch, oder was heißt schön, eigentlich ist er für jeden Sportjournalisten und für jeden Fan auch ein bisschen nervig, wir nehmen es Spiel für Spiel, wir gucken von Spiel zu Spiel, nichts anderes darf es jetzt auch bis zur Winterpause sein, natürlich lugen wir auch auf die Tabelle, aber das Hauptziel muss sein, so viele Punkte wie möglich jetzt im Saisonendspurt zu holen oder im Hinrundenendspurt, um dann einfach, ich sag mal, mit einem sehr soliden Gefühl ins neue Jahr zu gehen.
Das ist meine heimliche Rechnung war ja vor Regensburg, du brauchst bis zur Winterpause 30 Punkte, um bei der Musik dabei zu sein. Das wäre jetzt schon noch drin. Also das hätte ich nach Regensburg jetzt nicht mehr ausgerufen, aber mit dem Spiel jetzt im Rücken und dem Programm, das jetzt ansteht, natürlich möglich. Ja, mal schauen, was da so geht.
Sollen wir es gleich mal reinwerfen? Nächste Woche in Ulm. Das Rüberklot beschäftigt sich ja dann nachher noch gleich damit. Dann zu Hause Schweinfurt, dann in Ingolstadt und zu Hause Verl. Das sind die letzten vier Spiele von 60 München in diesem Jahr. Da der Hinweis, das Toto-Pokal-Halbfinale steigt ja erst im Frühjahr. Ich glaube, erst im März.
Wird auch erst, ich glaube, in zwei Wochen ausgelost, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Genauso ist es.
Wunschlos Wackerburghausen ist immer noch dabei.
Ich wollte es gerade reinschmeißen. Sollen wir mal ganz kurz abbiegen, dann machen wir den Toto-Pokal nämlich gleich mal dicht, weil es ist jetzt seit langem das erste Mal, dass 60 so weit gekommen ist, dass der Toto-Pokal-Traum ins neue Jahr weitergetragen wird. Dass 60 in der Vorschlussrunde ist, das ist schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Und nochmal ganz kurz als Reminder, die Ergebnisse im Viertelfinale. Die Würzburger Kicker schlagen Viktoria Aschaffenburg mit 4:0, 60 gewinnt in Albstadt mit 4:0 und dann ging es zweimal ins Elfmeterschießen. Ingolstadt zu Hause mit 2:4 im Elfmeterschießen verloren gegen Regensburg und Haching zu Hause 4:5 im Elfmeterschießen verloren gegen Wacker Bruckhausen. Bedeutet, die möglichen Löwengegner im Halbfinale heißen Würzburg, Regensburg und Burghausen und nur wenn das Los Regensburg gezogen wird, hätte 60 die Chance auf ein Heimspiel. Und ja. Alex, du hast schon gesagt, du möchtest Burghausen.
Wenn es nach der Toto-Pokal-Gesetzmäßigkeit geht, dann fahren wir nach Würzburg, weil Franken geht immer. Aber Wacker Burghausen wäre natürlich schon, fände ich cool, auch so aus Nostalgiegründen, auch aus geografischen Gründen. Einmal die B20 runter von mir aus gesehen. Wäre schon auch charmant, aber ja, schauen wir mal. Wie heißt es so schön, wenn wir schon vorher bei den Floskeln waren, von Spiel zu Spiel denken, du musst jeden Gegner schlagen, wenn du den Pokal gewinnen willst.
Ja, an Burghausen habe ich auch noch Erinnerungen, weil als ich war da auch eine Handvoll Mal auswärts, unter anderem bei dem Spiel, das annulliert worden ist, wegen Nemanja Vucicevic damals, diesen 2:0 Auswärtssieg, den ich gesehen habe und den ich gefeiert habe auf diesen kleinen Stahlrohrtribünen, die es damals noch gegeben hat, am Rande der Tatanbahn, ja, den hat es ja Also es war für mich nachträglich eine Fata Morgana, weil den hat es ja dann nicht gegeben, weil das Wiederholungsspiel hat 60 mit 0:1 verloren in der Saison 2005-2006. Anja, hast du irgendeine Verbindung zu Wacker Burghausen?
Ich mag tatsächlich Wacker Burghausen grundsätzlich ganz gerne, weil ich ich mag Burghausen als Stadt sehr gerne und das, glaube ich, bringe ich sehr mit dem Fußballclub in Verbindung. Ja. Und tatsächlich sind die uns ja nicht nur als Löwen über den Weg gelaufen, sondern ich hatte Burghausen auch immer mal wieder in meiner Volleyballkarriere in den unteren Ligen irgendwie mal mit drin. Und es war immer eine coole Reise. Also das lohnt sich, egal wie es ausgeht. Aber ja, Burghausen ist wirklich, wie gesagt,
so oder so eine Reise wert.
Ja, eben. Ja. Und das finde ich interessant und finde ich schön und das gefällt mir und deswegen ist es irgendwie in meinem Herzen irgendwo oben.
Ich muss aber auch sagen, Burghausen, das würde so viel Nostalgie nochmal bringen. Wenn mich nicht alles täuschen musste, 60 da, glaube ich, auch mal im Totspokal schon mal ran mit einem Elferschießen, kann das sein?
Ja,
da war doch mal was. Vor einigen
Jahren. 2020, 21, sowas. Oder vielleicht sogar vor Corona schon, kann auch sein. Ich glaube, dass es vor Corona war, da war das Stadion noch einigermaßen voll, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Langes Jahr.
Vielleicht 2019 oder so. War ich im Stadion, ja, weiß ich noch.
Gut, dann.
Jetzt haben wir einen ganz weiten Bogen.
Jetzt haben wir einen weiten Bogen gemacht, aber dann machen wir den sportlichen Bogen weiter, nochmal zu Saarbrücken. Insgesamt wirklich eine souveräne Leistung. Ich finde, man hat dem ersten FC Saarbrücken aber angesehen, dass es da momentan alles andere als rund läuft. Gehört schon zur Wahrheit noch mit dazu. Trotzdem musst du dann die Souveränität auch haben, dieses Spiel trotz allem zu ziehen, auch mal das Glück ein bisschen auf deiner Seite zu haben. Das gehört definitiv, finde ich, dazu. Deswegen soll das Ganze nicht schmälern. Es ist auch wichtig fürs Gemüt zu wissen, du kannst auch solche, ich sag mal, Pflichtsiege wirklich einfahren. Da wird es an der Motivation jetzt nicht mangeln gegen größere Teams oder gegen welche, die oben stehen. Solche Pflichtsiege, wo jeder sagt, ja, das musst du gewinnen. Auch das muss diese Mannschaft, so doof das jetzt klingt, für meine Begriffe auch jetzt noch ein bisschen verinnerlichen. Und da ist so ein Spiel auch gar nicht verkehrt. Und was mich dann besonders freut, und das würde ich jetzt ganz gerne gleich mal reinwerfen, das ist, wenn Spieler ihre Chance bekommen und ihre Chance nutzen. Und ein Name ist schon gefallen, das ist Philipp Meier. Der ja bei uns auch vor einiger Zeit damals noch im Trikot des SSV Ulm, womit wir dann gleich mal die Brücke spannen, damals noch in Ulm gespielt hat, dann hier bei uns zu Gast war. Den habe ich vor ein paar Wochen ja auch bei der Premiere von Rise and Fall getroffen. Bisschen geschwatzt, damals Stammtisch und dann jetzt doch Löwentrikot, ja, haben wir so ein bisschen gelacht. Aber der war jetzt so lange außen vor, wo wir auch gesagt haben, so ein bisschen das Leck-Syndrom. Vor allem, als er frisch gekommen war, dann unter Patrick Löckner überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Er konnte sich, glaube ich, auf den Kopf stellen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und der jetzt unter Markus Kauzinski geduldig geblieben ist, punktuelle Chancen bekommen hat. Und jetzt, und bin ich auch ganz ehrlich, würde es mich freuen, wenn er jetzt zumindest für die nächste Zeit diese Chance verstärkt nutzen oder jetzt nachhaltig nutzen konnte, weil das, was er am Samstag gezeigt hat, das war schon Werbung in eigener Sache. Und das freut mich sehr. Und da gehört dann auch mal dazu, dass du ein bisschen Glück hast, auch wenn Patrick Hopsch gesagt hat, naja, das ist jetzt kein, also dann müsst so viele Elfer geben, dann wird jeder Zweikampf abgepfiffen. Ich verstehe sogar diesen Gedanken.
Ja.
Aber es ist natürlich schon auch clever vom Stürmer, weil solche Situationen werden schnell mal gepfiffen.
Aber das hat mich auch in der Berichterstattung beim Magenta Sport ein bisschen gestört. Und Patrick Hopsch hat da hundertprozentig recht. In der realen Geschwindigkeit hat es gar nicht so wild ausgeschaut. Und das ist ja am Ende der Maßstab. Wenn du das in der realen Geschwindigkeit anschaust, ja, natürlich ist da der Kontakt da. Aber ob der Impuls von Philipp Meier reicht, um den Gegenspieler, ich glaube, war es Rabihic, ich weiß es nicht mehr, zu Fall zu bringen, das weiß ich nicht. In der Zeitlupe schaut das natürlich immer wild aus. Wenn du die Zeitlupe anschaust, isoliert, dann sagst du, ja klar, hundertprozentiger Elfmeter. In der realen Geschwindigkeit verstehe ich, wieso der Schiedsrichter weiterlaufen hat lassen. Dass er ihn natürlich pfeifen kann, also es ist zu 80% ein Kann-Elfmeter, kein Muss-Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden, hat 60 Glück, aber dieser hundertprozentige glasklare Elfmeter war es für mich in der realen Geschwindigkeit nicht. Anja, wie hast du es gesehen?
Ich habe es ziemlich ähnlich mit dir gesehen. Ich muss gerade so lachen, weil eigentlich, ich war gerade, weil wir jetzt auf Schiedsrichterentscheidung kommen, ich hätte quasi vor 5 Minuten Felix Brüch fragen können, ob er es angeschaut hat, weil er ist einfach in meinem Sportkurs gewesen. Was? Ja.
Also wieso fragst du ihn nicht, aber nicht jetzt zum Stammtisch kommt?
Felix Brüch. Ich war einfach völlig perplex. Jetzt kommt gut das Gossip. Einfach so.
Warte mal. Ja, jetzt müssen wir Moment.
Das war jetzt in meinem Kopf, war Schiri. Ja, Schiri. Und da kam das jetzt.
Lass mich.
Gudas Gossip.
Ja, okay. Also, ich gehe mit dir konform, Alex. Das ist schnell, sieht man vielleicht in dem Moment nicht. Aber ich hätte Felix Brüch fragen können, weil er war einfach mit mir und meinem Freund im Hit-Workout draußen an der Pinakothek. Und er kam und ich so zu ihm, das ist Felix Brüch. Er so, Quatsch. Ich so, nee, das ist der. Und man kann immer an den Computer gehen und dann sieht man quasi den Vornamen und die ersten 2 Buchstaben des Nachnamens. Und es war natürlich Felix BR.
Wo hat er den Doktortitel vermerkt?
Den gibt's dann. Also muss man nicht reinschreiben. Aber saufit noch. Aber ich hätte ihn fragen können.
Ja, natürlich.
Dumm, dass ich die Frage nicht mitgenommen habe.
Oder ihn gleich hier verhaften. Komm mit zu mir, wir machen jetzt Löwenstammtisch.
Ja. So schnell habe ich nicht geschalten, aber ich war sehr perplex.
Wir brauchen ja eh noch so einen Baba Grafati vom Giesinger Bergfest, einen Schiedsrichter-Experten, der die Situationen einordnet.
Ich mache diesen Kurs jetzt, wird er gleich hoffentlich öfter drin sein.
Ja.
Das heißt, ihr müsst mir vor 18 Uhr alle Fragen schicken, dass ich das dann mit ihm schnell durchgehen kann.
Also bis Montag 18 Uhr können wir der Anja in Zukunft Fragen stellen, die sie an Dr. Felix Brüch weiterleitet.
In der Hoffnung, dass er in dem nächsten Kurs wieder drin ist.
Vielleicht hört er auch zu. Servus, Felix.
Bestimmt.
So, wie kommen wir da jetzt wieder zurück?
Das weiß ich nicht, aber wir können auf Philipp Meyer zurückgehen. Ich freue mich auch wahnsinnig, wenn er seine Chance genutzt hat und jetzt mehr Einsatzzeiten wiederbekommt, weil der ist Löwe durch und durch. Und ich weiß noch, wie ich mich gefreut habe, als er endlich zu 60 gewechselt ist. Der hat's verdient. Und der beißt sich durch. Der wirft nicht einfach das Handtuch und geht dann gleich wieder, sondern er nimmt es halt auch an. Und jetzt hat er es angenommen und jetzt hat er die Einsatzzeiten bekommen. Und wenn das jetzt aufwärts geht und er weiter so auf sich aufmerksam macht, dann ist es ja eine gute Sache.
Und die Idee dahinter ist ja auch klar, warum jetzt Philipp Meyer plötzlich spielt. Natürlich aufgrund seiner individuellen Klasse, aber auch, weil er so der Abräumer ist vor der Abwehr. Er ist halt der klassische Sechser, wie er halt im alten Fußball-Lehrbuch steht. Wenn man so will, die Holding Six. Also einer, der halt einfach abräumt vor der Abwehr und dadurch denen davor ein bisschen die kreative Freiheit gibt. Tore Jakobsen, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat und, da möchte ich drauf zu sprechen kommen, Kevin Volland, der deutlich mehr Raum bekommen hat in der gegnerischen Hälfte, der seine Stärke viel besser ausspielen konnte, auch aus meiner Sicht einer der Besten auf dem Platz war, dem Spiel wirklich jetzt endlich mal wieder seinen Stempel aufdrücken konnte. Und da ist Philipp Meyer ein wichtiger Faktor in der Hinsicht.
Sehe ich ähnlich, auch wenn man natürlich sagen muss, Aufwärtstendenz bei Kevin Volland, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Assist gewertet wird für Patrick Hopsch. Ich bin mir nicht sicher, ob das gewertet wird. Kann man ja nochmal auch
eine neue Spielsituation oder so.
Genau. Ja. Aber muss auch sagen, er macht es zuerst überragend, den Haken, spielt sich frei, aber dann muss der Erste schon sitzen.
Gut. Ja.
Na? Also da merkt man dann, dass das halt einfach die letzten Wochen, dass die letzten Wochen nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind. Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht zu überbewerten.
Ja.
Fakt ist aber, er war mittelbar an einem Tor schon mal wieder beteiligt. Und das kann im Nachgang jetzt schon sehr wertvoll sein, auch für die Birne hier oben. Also dem her, noch wertvoller wäre es gewesen, er hätte es links oder rechts am Keeper vorbeigeschoben. Das wäre.
Ja, aber auch abseits davon hat er gute Aktionen gehabt. Und die waren wirklich rar gesät in den letzten Wochen. Und deswegen würde ich schon sagen, da kann man jetzt wenig Schlechtes finden. Klar, das Niveau der letzten Wochen war sehr niedrig, deswegen war es nicht schwer, jetzt da positiv herauszustechen. Aber trotzdem, Aufwärtstrend ist Aufwärtstrend.
Das ist das alles, was zählt. Und den zweiten, den ich jetzt hätte noch reinwerfen wollen, Kevin Volland, vollkommen richtig, das ist natürlich Patrick Hopsch. Und das könnte jetzt nachhaltig sein. Das könnte nachhaltig sein, denn wir hatten jetzt das Sturmtrio mit der 10 Kevin Volland und dann mit der Doppelspitze Haugen Hopsch. Ich würde jetzt mal behaupten, diese Kombination hatten jetzt nicht so viele am Saisonanfang auf dem Schirm, dass die funktionieren kann. Ja. Weil ich sage, der Klassiker war ja Niederlechner, Volland, Haugen. Spätestens nachdem Sigurd Haugen verpflichtet wurde. Dass dann mal vielleicht ein Kevin Volland pausiert, dass mal ein Sigurd Haugen pausiert, das hatten wir ja alle schon mal so ein bisschen. Aber diese Kombination, dass, ich sag's mal ganz hart, die Kampfsau Flo Niederlechner derjenige ist, der jetzt erstmal draußen hockt. Das, glaube ich, hatten wir nicht so auf dem Schirm. Und ich sag mal so, dieses Trio, wie es jetzt gespielt hat, inklusive natürlich der aufsteigenden Form von Kevin Volland, das könnte jetzt nachhaltig bis zum Winter Bestand haben.
Ich glaube ja, dass Patrick Hopsch einfach vom Kopf her auch einen großen Vorteil hat, weil er der war, der hinten angestanden ist und quasi jetzt befreit aufspielen kann. Mit dem hat keiner, das heißt, hat keiner mehr gerechnet, aber er war jetzt nicht Stürmer Nummer 1 oder 2 vor der Saison. Und jetzt kann er quasi befreit reinkommen und kann sagen, okay, jetzt zeige ich es euch einfach, dass es ein Fehler war, mich nicht aufzustellen zum Saisonbeginn. Und da hat Flo Niederlechner natürlich ein deutlich schwereres Päckchen zu tragen. Sigurd Haugen macht weitestgehend sehr gut, finde ich, auch wenn er jetzt momentan so eine Durststrecke hat, aber der arbeitet viel, der macht viele Räume auf. Würde ich auch, wäre ich weit davon entfernt, den zu kritisieren, aber Patrick Hopsch ist schon echt einer, der ja irgendwie so das gewisse Etwas reinbringt und auch die Lockerheit. Hat man auch dann im Interview gesehen danach. Also einfach ein guter Typ. Zu Recht Publikumsliebling mittlerweile.
Stichwort Mentalitätsmonster, ne? Anja.
Ja.
Ja, Publikumsliebling war er aber, glaube ich, doch schon echt lang, Hopsch.
War davor schon, ja.
Weil, ja, genau. Ja, ich glaube auch, also du tust dir leichter, in der Rolle von der Bank zu kommen, auch wenn du davor richtig angefressen bist. Aber so bald du es irgendwie richtig kanalisierst für dich, glaube ich, dass du stärker rauskommst als der, ja, der immer durchgespielt hat, wenn der auf die Bank gesetzt wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass ein Hopsch ein schlauer Spieler ist, der vielleicht auch dann dieses 1:1 mit dem neuen Trainer sucht und sagt, hey, was sind die Stellschrauben, die du von mir brauchst, damit ich meinen Fuß auf den Platz bekomme. Damit bringst du dich immer in eine ganz vorteilhafte Situation, finde ich, wenn du dem Trainer quasi sagst, hey, ich weiß schon, vielleicht liegt's an mir, was kann ich besser machen? Also es ist ja eh grundsätzlich so 50% Trainer, 50% Spieler. Und dass der Hopsch Bock hat, das wissen wir ja. Und dass der Tore für 60 schießen will, das wissen wir auch. Und dass der danach ein geiles Statement abgibt, na, da muss sich ja keiner wundern. Das ist ja quasi auch schon vorgeschrieben, diese Geschichte. Und deswegen, also, wie würde ich sagen? Ich würde sagen, der ballert sich ein und lässt sich da nicht mehr rausschießen.
Bei Patrick Hopsch finde ich so faszinierend. Jeder weiß, wie bescheiden seine Situation ist oder sie geworden ist über den Sommer durch die gesamten Neuverpflichtungen. Ich sag mal, also bis zur Verpflichtung von Sigurd Haugen dachte ich mir, naja, der hat da schon seinen Platz. Als Sigurd Haugen noch dazugekommen ist, dann war dann schon die Frage, boah, wie soll denn das jetzt noch funktionieren? Da war auch mein Gedanke, das ist zu viel da vorne schon langsam. Jetzt zeigt sich erstens, dass es funktionieren kann. Zweitens zeigt sich, wie sehr Patrick Hopsch ein Teamplayer ist, weil er macht kein Hehl daraus, dass ihn das natürlich nicht schmecken kann, aber er macht es nie so, dass er es in einem vorwurfsvollen, einfordernden Ton macht, sondern sagt, ja, ich mach mein Ding. Ich helfe der Mannschaft, wenn ich ihr helfen kann. Also, das ist ein ganz, ganz schwieriger Spagat, finde ich. Er kriegt den aber wunderbar hin, von wegen, ich bin ambitioniert, aber ich mache jetzt hier nicht einen auf Stinkepeter. Das ist so ein schmaler Grat. Und den musst du erstmal so betänzeln, sage ich jetzt mal. Und das finde ich beeindruckend. Weil ich weiß, also ich sag's mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich bin mir nicht sicher.
Naja, deine Mitspieler, die können ja im Grunde nichts dafür. Wenn die liefern, dann können die nichts dafür, dass du am Ende vielleicht den Kürzeren ziehst. Heißt, du musst ja mit dir so oder so immer selber nochmal in die Feinjustierung gehen, wenn es dich dann trifft. Und du hast ja gar keine, also was willst du machen? Willst du schmollen? Ja, okay, kannst du als Profi machen, verdienst genug Geld, macht dich aber vielleicht trotzdem nicht glücklich, weil du nur auf der Bank sitzt. wenn du noch einen Anspruch hast zu spielen. Also musst du ja das Mittel für dich suchen. Heißt, wenn du der Teamplayer bist und wenn ich dann reinkomme und zwei Buden mache oder eine Bude und den Siegtreffer mache, der muss immer wieder auf mich zählen. Der hat doch gar keine andere Möglichkeit, wenn der sieht, dass ich mich für dieses Team aufopfer. Wenn ich aber dann reinkomme und 20% arbeite und eine Fresse ziehe, ja, dann bin ich aber die nächsten Male wieder ganz schnell aussortiert. Also
das liegt, ich glaube, dass das auch also ein bisschen an seiner fußballerischen Vita liegt, weil er einfach sich durcharbeiten musste und ja. nicht einer war, der jetzt hoch gelobt war und kommt aus der Bundesliga und keine Ahnung, was der schon alles erreicht hat, sondern er kam ja quasi von unten hoch, von sehr weit oben unten, also er war jetzt kein Kreisklassenspieler, aber natürlich hat er gewisse Stationen gehabt, wo er sich immer mehr ins Schaufenster gestellt hat, auch für die Löwen dann. Und dann glaube ich, du kannst als solcher nicht, er ist nicht als Stinkstiefel veranlagt wahrscheinlich, weil sonst hätte er es nicht so weit gebracht.
Also ja. Der wird schon mal abkotzen, aber halt ja, nicht vor laufenden Kameras oder Co.
Aber genau, er wird sich genau an der richtigen Stelle an der und richtigen er weiß, Stelle. Wo er welchen Ton anschlagen darf und muss.
Ja. Ja. Und wenn er nicht abkotzen würde, dann wäre es auch kein Vollprofi, weil den wird's ja, den muss es ja langweilen. Also kein Vollprofi, kein Sportler halt.
Absolut. Absolut. Haben wir noch was zum Sportlichen rund um das Saarbrücken-Spiel?
Wenn ich ein Wort zu Saarbrücken sagen darf, ich fand Saarbrücken erschreckend. Also Olli Forster bei Magenta Sporttag sagt, ja, die spielen hier nicht wie ein Krisenteam. Ich finde, dass man denen die Krise sehr, sehr stark angesehen hat, was die Körpersprache angeht, so in kleinen Aktionen, auch wie sie untereinander kommuniziert haben. Da steckt der Teufel schon sehr viel tiefer drin, als jetzt bei 60, wenn man es im direkten Vergleich sieht. Also ich meine, da gibt es viele Probleme bei Saarbrücken, die auch hinter den Kulissen stattfinden. Aber irgendwie hat man der Mannschaft angemerkt, dass die sehr blockiert ist.
Also ich würde insoweit mitgehen zu sagen, dass die schon gekämpft haben. Aber du hast gemerkt, je näher sie der gefährlichen Zone gekommen sind, desto wackeliger wurde es. Den Einsatz im Mittelfeld würde ich ihnen jetzt nicht absprechen wollen. Hinten waren sie immer mal wieder ein bisschen unaufgeräumt, das passiert. Aber vorne war mein Eindruck, ist ihnen halt einfach dann die Düse gegangen. So, hoffentlich mache ich jetzt keinen Fehler, beziehungsweise hoffentlich hat irgendjemand jetzt eine Idee. Und dadurch ist ja auch diese eigentlich sehr geringe Anzahl an Torschüssen effektiv entstanden. Weil, dass sie in Abschlusssituationen waren oder wo sich hätte was ergeben können, das war ja durchaus regelmäßiger gegeben. Nur dann war dieses da hat nichts mehr gezündet. Und das ist eindeutig, dass da kein Selbstvertrauen mehr da war.
Was in der Bewertung ja auch eine Rolle spielt, ist die Tatsache, wo Saarbrücken herkommt. Ich meine, die haben jetzt 2-3 Jahre bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitgespielt oder sogar darüber hinaus. Die waren ja sogar, waren die in der Relegation? Ja.
Ja.
Oder? Ja. Also auf dem Papier kommt da eine Spitzenmannschaft über Jahre hinweg gewachsen und die ist ja auch, was die Namen angeht, immer noch eine Spitzenmannschaft, aber irgendwie fand ich enttäuschend, wirklich.
Du kriegst es halt manchmal nicht aufs Parkett. Ich sehe das irgendwie, also wenn ich das jetzt so vergleiche, da sagen wieder manche, jetzt kommt sie wieder, aber wir haben letztes Jahr um einen Punkt den Aufstieg in die dritte Liga nicht geschafft. Dieses Jahr sind wir gestartet mit 6 Spielen und 6 Pleiten, 0 Punkte. Also an sich kannst du den Rückenwind noch haben. Jetzt gelingt dir irgendwie ein Lucky Punch am Anfang und du spielst dich irgendwie, um dich selber befreien zu wollen und du zeigst es und gehst in Führung. Und dann kommt irgendwie eine Situation, aber du bist doch gar nicht gefestigt genug, dass du das ausspielst, weil du dir denkst so, fuck, ich darf jetzt keinen Fehler mehr machen. Ich muss das irgendwie verwalten, ich muss das irgendwie rüberkriegen. Du kommst die ganze Zeit selber in den Tunnel rein und denkst dir, oh, Die kleinsten Kleinigkeiten werden da schon zum Problem. Und wenn die in so einem Tumult, in so einem Hexenkessel stecken, dann braucht es aber auch voll viel Zeit, dass du da wieder rauskommst. Also es gibt nicht umsonst diesen Slogan, hast du Scheiße am Fuß. Das ist so. Dann kannst du Scheiße fressen gehen erstmal. Dann musst du richtig dafür arbeiten, dass du wieder rauskommst. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht kicken kannst oder sonstiges. Das hat mit deinem eigenen Ding zu tun. Also, keine Ahnung, ich bin eigentlich mit einer der besten Aufschläger. Ich gehe teilweise hinter und denke mir, fuck, ich darf nicht verhauen. Wir haben so viele Fehlaufschläge. Fuck, 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 ich darf's nicht. So. Mhm. Und dann schmeißt du so ein Ei darüber. Und so wird es doch auch Profispielern gehen. Die sehen das halt. Ja, scheiße, jetzt schon wieder 0-1 hinten. Oh Gott, fuck, fuck. Es hat noch nicht geklappt diese Saison. Es ist nicht so einfach mental. Aber man kommt schon raus irgendwann.
Und wenn dann auch noch andere Dinge eine Rolle spielen, die hinter den Kulissen stattfinden.
Ja, eben.
Es hat ja auch geheißen, dass möglicherweise die Atmosphäre zwischen Trainer und Mannschaft nicht die beste sein soll. Und was da der Präsident oder der Investor macht, ist auch ein bisschen undurchsichtig. Egal, haken wir es ab. Aber ich fand es eben auch mit dem Namen, den Saarbrücken ja mittlerweile hatte in der dritten Liga, fand ich's enttäuschend.
Du musst denen toi 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 aussprechen, dass sie aus ihrer Misere baldmöglichst rauskommen. Für jeden Verein ist es irgendwie traurig, in dem taumelnden Fall zu sein.
Ja.
Wir waren auch oft genug schon drin.
Und wir wissen selber, in der dritten Liga kann sowas schnell gehen. Ich sag mal so, normalerweise sind in diesem Jahr 2 Abstiegsplätze vergeben. Wobei man sagen muss, Havelse mit dem 2-1-Sieg jetzt gegen Ulm, bin gespannt, ob das eine Initialzündung sein kann, weil die waren oft nah dran an Punktgewinnen. Siehe das Gastspiel in Giesing. wir erinnern uns noch. Aber ansonsten, hat sich auch abseits des Platzes rund um diesen Spieltag oder in der Pause ein bisschen was getan. Wie starten wir da jetzt rein? Wir können jetzt hier schlecht einen Spruchband aufhängen. Könnte man hier auf YouTube sehen, aber.
Wer weiß, ob wir da nicht gesperrt werden würden für dieses Spruchband. Ja, richtig. Ich glaube, ich nehme dich mal ein bisschen aus der Bredouille, weil du warst, glaube ich, in der Länderspielpause maßgeblich an 80% der Löwenschlagzeilen beteiligt, ausgehend von einem Spitzengespräch zwischen dir und Gernot Mang oder Gernot Mang und dir, kann man jetzt anordnen, wie man will. Da gab es einige Themen. Ich glaube, das größte und auch noch akuteste Thema ist eines, das dann in einem Spruchband gipfelte, das die Südkurve des FC Bayern gezeigt hat. Gernot Mang hat daraufhin wieder reagiert beim Magenta Sport. Es war ein Hin und Her in den letzten Tagen. Auslöser war der folgende, Flo, den darfst du nochmal rekapitulieren.
Also vor 1,5 Wochen hat es das AZ-Sofa gegeben, das anlässlich 77 Jahre Münchner Abendzeitung, 7 Abende, 7 Persönlichkeiten, 7 Gesprächsthemen. Da darf der Löwenpräsident nicht fehlen. Und ich hatte die Ehre, diesen Abend dann im Zeichen des Löwen zu moderieren, zusammen mit einem Kollegen und eben dann Gernot Mang nicht auf dem roten Sofa, das sonst normalerweise steht, da habe ich dann Platz nehmen dürfen, sondern auf dem blauen Sessel. Und 60 Minuten haben wir gesprochen, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Gesundheit, Anja. Und die große Überschrift dieses Abends war so ein bisschen richtig zwischen Tradition und Moderne, ne? Dieser Spagat, wie kann der irgendwie gelingen? Wie schwierig ist das? Und natürlich hat man sich auch vorher mal unterhalten, über welche Themen man so spricht. Und in diesem Zuge muss man natürlich auch mal fragen, ja, wie muss sich denn 60 positionieren? Erstmal für sich selbst, aber auch im Vergleich zum großen Nachbarn, der halt nun mal da ist. Und da ist Gernot Mang ins Reden gekommen. Also richtig ins Reden gekommen. Ich sag mal, das mit dem, unser Fanshop ist am Marienplatz und wo ist der FC Bayern? In der Seitenstraße. Wo ist unser Trainingsgelände und wo ist das vom FC Bayern? Das ist in der Seitenstraße und wir sind an der Hauptstraße. Da dachte ich mir schon, okay, Ich sag mal so, natürlich freust du dich, weil das sind dann Themen, über die man wunderbar so reden kann und du weißt, die werden dann auch aufgegriffen. Die machen was mit jemandem. Da gab es dann auch Applaus für Gernot Mang. Und dann habe ich natürlich nochmal nachgedacht, ja, ob es denn Überschneidungen mit dem FC Bayern schon gegeben hat. In welcher Form auch immer. Er ist ja seit einigen Monaten im Amt, kann ja sein. Und dann hat er eben die Anekdote aus dem BFV-Termin in Ingolstadt gebracht. Und auch da dachte ich mir, ja, okay, das ist mal eine schöne Anekdote. Man hört sowas ja selber auch gerne. Ich habe aber ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass die Wellen so weit schlagen. Bin ich jetzt ganz ehrlich, damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, weil dieses Zitat ist ja hoch und runter gegangen. Und ich finde aber den Ansatz, den Gernot Mang da gesagt hat, naja, wenn ich zu so einem Termin gehe, wo alle bayerischen Profivereine eingeladen sind, das weiß ja auch jeder, wer dann kommt, dann kann man, finde ich, schon erwarten, dass die Anwesenden grundsätzlich wissen, wer da von den anderen Vereinen auch kommt.
Ja.
Also den Punkt gebe ich Gernot Mang voll.
Ja.
Na?
Absolut.
Das dann,
was dann hinterher daraus wurde, ist natürlich, steht auf einem anderen Blatt Papier. Wurde dann befeuert, indem man auch Herbert Heiner dazu befragt hat.
Da muss man kurz erklären, das war dann ein Medientermin. Und nachdem die ersten Aussagen von Gernot Mang, ich sag mal, bundesweit durch die Gazetten dann auch gegangen ist, dass wenn dann ein Termin ist, wo ein Herbert Heiner persönlich ist, von einer Medienmitarbeitertraube umringt, es war ja fast klar, dass du da fragst. Da musst du fragen.
Ja.
Das musst du ja machen. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldigung.
Ja, die Antwort von Herbert Heiner folgte auf dem Fuß. Ich kann sie jetzt nicht mehr im Detail wiedergeben, aber er hat gesagt, naja, war halt so nach dem Motto, ist halt so gewesen. Er hat nichts mit fehlendem Respekt zu tun. Ja, und dann ging es weiter.
Dann gab es ja, ich habe das Zitat mal kurz rausgesucht, dass wir es ja auch wirklich nochmal zusammenfassen. Er hat gesagt, ehrlich gesagt verstehe ich das überhaupt nicht, weil ich bin hingegangen und habe ihn begrüßt, aber ich kannte ihn halt leider nicht. Er hat es auch nicht, dass es respektlos empfunden, wie er sich da gegeben hat. Und sagen wir mal so, es ist ja nicht so, dass bei 60, dass ein Präsident 25 Jahre lang da ist. Auch den
hat
Punkt.
Hat er grundsätzlich recht, ja.
Auch den Punkt.
Trotzdem, weiß nicht, ob ein Präsident 25 Jahre da gewesen sein muss, dass man ihn kennt innerhalb einer Stadt. Ist ein bisschen fadenscheinig. Aber gut, und dann gab es ein sehr prägnant formuliertes Spruchband in der Südkurve des FC Bayern. Da stand ein Wort drin, das sich auf Uhrensohn reimt oder sehr ähnlich klingt. Mein Gott, also ganz ehrlich, ich konnte da nur drüber schmunzeln und ich glaube, viele konnten da müde drüber lächeln. Ich meine, das ist halt die Art und Weise der Kommunikation zwischen Kurven oder Auskurven in manchen Fällen. Und in dem Fall hat sich natürlich angeboten, mein dieser Nachsatz, ob es den gebraucht hätte jetzt,
Also, dieses Respekt muss Mang sich verdienen. Das lasse ich mir durchgehen. Finde ich ja auch irgendwo, ganz witzig. Zeigt ja auch eigentlich nur, dass es den Bayern-Kosmos extrem tangiert hat, weil sonst kommt so ein Spruch bei mir nicht zustande. Diesen Nachsatz, das ist etwas, da war die Fankultur vor 20 Jahren noch ein bisschen anders, da war es noch ein bisschen rauer. Heutzutage oder auch mit zunehmendem Alter bei mir denke ich mir, so weit muss man halt jetzt nicht mehr gehen, dass in jedem zweiten Gesang oder in jedem zweiten Spruchband irgendwie Schimpfwörter noch drin stecken. Vielleicht bin ich da mittlerweile zu alt dafür geworden, möglicherweise.
Und damit wäre es eigentlich schon erledigt.
Ja, ich habe eine Vermutung, warum das da drin stand. Weil es gibt ja auch in der 60er-Fankurve einen Spruch.
Jeder Rote ist wir wissen.
Und dann kommt ein Name.
Also,
Hönes. Da kommt es auch davor. Deswegen würde ich mir denken, irgendwoher, das ist halt, also wir finden es Kindergarten.
Übrigens,
für andere ist es ein großes Gut, keine Ahnung, für was es wichtig ist, aber ja.
Jetzt ist dann wieder Adventszeit, da gibt es wieder ein All-Time-Classic aus der Löwenkurve. Uli H., wir scheißen auf dein Geld, wir machen aus dem FCB den größten Puff der Welt. Auch das hier nur mal kurz zitiert, ich mache es mir nicht zu eigen. Also ich freue mich da immer drüber, weil es wirklich kreativ ist, sage ich jetzt mal. Naja. Wo waren wir? Genau,
bei der erneuten Antwort.
Darauf hätte man es eigentlich bewenden können, lassen, müssen, dürfen. Dem war nicht so. Gernot Mang wurde am Sonntag ans Magenta Sportmikrofon zitiert, würde ich fast sagen, vor dem Spiel. Er konnte ja nicht anders, als dann nochmal drauf zu reagieren und hat gesagt, naja, natürlich hat er das wahrgenommen und er fühlt sich dadurch beleidigt und das ist unter der Gürtellinie. Aber er wird da jetzt nicht dagegen vorgehen. Aber er hat ausdrücklich gesagt, und das ist schon hängen geblieben, der FC Bayern hat ihn beleidigt. Und das ist was, ich meine, die Schickeria wird es wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen. Wir sind der Verein und so weiter. Ja,
ich weiß ganz genau, was du sagen willst, Alex.
Was will ich sagen? Ich weiß es gerade selber nicht.
Ich glaube, du wolltest ungefähr sagen, Heiner hat es mit Sicherheit nicht gesagt.
Heiner wird es also nicht gesagt nicht haben,
Der komplette FC Bayern.
Auch nicht in diesem Wording. Ja, der FC Bayern hat mich beleidigt, Ich weiß jetzt auch nicht, ob man da dann nochmal, natürlich wird es auch dankend angenommen von Magenta Sport, das Thema dann nochmal aufzumachen.
Natürlich.
Aber ich weiß jetzt auch nicht. Jetzt, man könnte jetzt,
wäre
schon
jetzt
mal
wieder Zeit für ein paar Katzengifs. Jetzt ja. wäre wieder Zeit für die Katzengifs. Ja. Also wir sind aber schon fast so weit.
Mhm. Ja, es ist einfach irgendwann ein Kindergarten. Jetzt ist die große Frage, die über diesem ja. Konflikt, nennen wir es jetzt mal wohlwollend, steht. Was hat Gernot Mang damit bezweckt? Hat er überhaupt irgendwas bezweckt? Was einfach, hat er da ein Fass aufgemacht, das er jetzt nicht mehr zubekommt? Oder steckt da Strategie dahinter? Wir haben vorher schon kurz ein bisschen drüber philosophiert. Ich bin da eher bei Letzterem. Anja, du hast es ein bisschen anders gesehen, glaube ich.
Also ich hätte mir gedacht, nach dem Spruchband hätte ich mir gedacht, schweigen und genießen. Ich bin wieder drin in aller Munde als 60 München. Ja. Ich glaube, die Variante hätte ich gemacht. Ich finde es irgendwie, also mir ist es, ich weiß nicht, ob das Vorkalkül oder irgendeine Strategie ist oder ob man sich irgendwie denkt, wir als 60 sind jetzt schon wieder so groß, schaut uns an, wobei ich mir eher denke, hört's halt auf bitte, step by step, glaub, also so jedes naiv. Spiel ist jetzt wichtiger, ja. als was hier gerade läuft.
Ich glaube ja, dass Gernot Mang sicherlich nicht so naiv ist, zu glauben, wir stellen uns jetzt da auf eine Stufe mit dem FC Bayern und legen uns da jetzt öffentlich damit an. Ich glaube eher, dass es schlechter Vergleich, aber dass es die Methode Trump ist, dass man in einer schwierigen Phase, in einer Phase der sportlichen Krise, wo halt alles über nach dem 0-4 über die Mannschaft herfällt, dass man nach dem Motto Flood the Zone with Shit einfach irgendwelche Themen aufmacht, damit quasi die Mannschaft in Ruhe arbeiten kann über die Länderspielpause hinweg. Wenn man es ihm sehr positiv auslegen will, das Ganze.
Aber wir wissen auch, wohin es driften kann, wenn man weiter da gefährlich. Arbeitet, weil dann haben wir wieder zwei Baustellen.
Naja. Also die Methode Trump war jetzt der erste Vergleich, der mir eingefallen ist, nicht
aber
passend. Ich will
verstehe, gerne mal ich verstehe gar trotzdem, Fall was mit du meinst.
Trump vergleichen. Aber diese Kommunikationsstrategie zu sagen, ich mache irgendwelche belanglosen Nebenkriegsschauplätze auf, um von dem Eigentlichen abzulenken.
Ich weiß
nicht. Das ist jetzt eher sogar die positive Interpretation, auch wenn es negativ klingt. Flo, wie siehst du es?
Also ich habe den Abend, also man muss das erstmal sagen, diesen Abend, den wir da im Deutschen Theater hatten, das ist ja so ein typischer, da war ja auch vor Publikum. Das ist nicht der Rahmen, wo man sich gegenseitig zerpflückt. Also sowohl medial als auch die Person. Also dann nimmst du als Journalist den Protagonisten nicht ins Kreuzverhör, aber du umschmeichelst ihn auch nicht. Sondern das ist ein Abend, das soll irgendwie jeder genießen. Jeder so soll seine Themen anbringen. Natürlich machst du kritische Nachfragen, aber das ist jetzt nicht so, keine Ahnung, dass wo du sagst, eine Stunde lang exklusiv mit einer Kamera und jetzt packen wir aus. Das ist es ja nicht. Ich habe den Abend so empfunden, dass Gernot Mang das durchaus auch genossen hat, über viele Themen zu sprechen. Es ist natürlich auch, er ist jetzt seit ja 4 Monaten im Amt, auch eine Möglichkeit, einfach auch gewisse ja, Statements und Akzente zu setzen. Ich glaube, dass er ist ja auch Geschäftsmann. Du musst ja auch Duftnoten setzen können, sonst wärst du in so einer Position nicht. Und was er natürlich geschafft hat, und das ist mir von ganz vielen aus meiner Umgebung auch so zugetragen worden, also den Eindruck, den sie gewonnen haben. Er hat es natürlich geschafft, eine Emotionalität zu wecken, 60 in aller Munde zu bringen und Reibung erzeugt Wärme. Na? Also das ist ja auch immer so ein geflügelter Satz. Also du zündest natürlich sowohl dein eigenes Umfeld so ein bisschen an. Ich sage jetzt nur noch mal dieses Thema mit der Seitenstraße und wo sind denn wir und wir sind Münchens große Liebe. Das ist ein amerikanisch geführter Konzernverein. Bei uns geht es um Emotionen, bei denen geht es ums Geld. Du setzt natürlich schon diese Punkte, wo du als Löwe auch sagst, ja, bei uns leben wir leben von Emotionen, weil Geld haben wir nicht. Dass du natürlich parallel den harten Kern des roten München damit auch ein bisschen piesackst, ist ein netter Nebeneffekt. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, dass das so eine Spirale gibt. Das glaube ich jetzt nicht. Aber dass er diesen Abend oder diese Gesprächsrunde schon auch genutzt hat, um eine gewisse Positionierung vorzunehmen und gewisse, ja, wie gesagt, Akzente zu setzen, das war kein Zufall. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
Ja.
Und er hat es geschafft.
Ja, das ist ihm auf jeden Fall gelungen.
Und ich sage es auch ganz ehrlich, für mich war es natürlich dann auch schön, weil dann haben wir anscheinend wirklich ein gutes Gespräch geführt, wo auch viel rausgekommen ist, was halt auch einfach dann für Interesse gesorgt hat. Und alles, was er den, ja, was den Löwen interessant macht, freut ja uns, freut mich aber auch als Arbeitnehmer, weil dann habe ich auch meinen Job gemacht.
Ja. Ja, zeigt ja auch, dass eine gewisse Gesprächsatmosphäre auch geherrscht hat, weil Menschen erzählen ja nur sowas, wenn sie in Laberlaune sind, jetzt mal ein bisschen despektierlich formuliert. Und das ist eine Kunst und auch ein Handwerk, Menschen dahin zu bringen. Ist einfach so. Also ist auch ein Kompliment an den Interviewer in dem Fall, an dich. Weil, ja, wie gesagt, das ist die große Kunst unseres Jobs, da Menschen zum Sprechen zu bringen. Ja. Was müssen wir noch besprechen, Flo? Ich übergebe wieder an dich.
Das ist jetzt, ich möchte es nicht vergessen, deswegen würde ich es ganz gerne jetzt sagen. Und das ist das ist kein schönes Thema. Aber wir wollen an dieser Stelle ganz, ganz dicke Genesungswünsche an Nono Kosu überbringen. Er hört es jetzt nicht, aber diese Nachricht, dass dieses schweren Unfalls, den er hatte, das hat uns getroffen. Er war einer der ersten Gäste hier in diesem Podcast. Ich habe nochmal nachgeguckt, es war Folge 10. Das heißt, das war im Jahr 2021. Nono Kosu hat damals auch bei unserer Videoaktion mitgemacht, die wir hatten, als Motivationshilfe von uns mit Ex-Spielern, mit Fans im Kampf um die Aufstiegsrelegation damals, was ja knapp nicht geklappt hat in Ingolstadt. Und diese Nachricht, die hat uns wirklich sehr getroffen und deswegen, ich möchte gar nicht viel mehr dazu sagen als, Nono, wir drücken dir die Daumen, dass du da rauskommst, dass du da wirklich vollständig gesund wirst.
Ja.
Recht viel mehr.
Anschließen.
Glaube ich, können und wollen wir jetzt dazu nicht sagen, ist ein schweres Thema. Und da jetzt die Biege wieder zu kriegen auf diesen Stammtisch ist ein bisschen schwer. Aber ich wollte es nicht vergessen. Ja, ich versuche jetzt irgendwie was Schönes reinzubringen, nämlich eine schöne Nachricht tatsächlich mit Blick auf den Löwen-Nachwuchs. Der U19-Löwe Loris Husic hat es tatsächlich geschafft, mit der österreichischen U17-Nationalmannschaft ins WM-Finale vorzustoßen. Ja. Das ist meine Ansage. Also,
ich habe es ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Ist er da Stammspieler oder wie ist er reingesetzt? Ist das im Kopf?
Weiß ich jetzt nicht auswendig, müsste ich nochmal nachgucken. Okay. Auf alle Fälle 2:0 Halbfinalsieg gegen Italien.
Ja.
Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ich gucke nochmal schnell nach. Ich glaube, Spanien oder Portugal wird der Finalgegner sein. Muss dazu sagen, wir haben es noch nicht gesagt, wir nehmen Montagabend auf. Was bedeutet, das zweite Halbfinale müsste, wenn ihr diesen Stammtisch hört, schon gespielt sein. Portugal oder Brasilien. Entschuldigung, es ist Portugal oder Brasilien. Und das ist, Husic wurde eingewechselt nach dem Führungstreffer.
Okay. Ja, krass. Das ist auch so ein Hidden Champion fast. Den kriegt man gar nicht so mit, irgendwie im täglichen Newsbetrieb, dass da ein Löwe bei einer WM reüssiert. Schon krass.
Das ist richtig, richtig cool. Gratulieren wir.
Ja, Anja verliert vor Schreck ihre
Erfolg. Ja, mehrmals heute. Tausend fliegen die raus. Das hatte ich an meinen Ohrwascheln abgenommen.
Wie geht denn das?
Ich weiß nicht. Ich muss ihn meine AirPods fragen. Erst der, dann der, dann wieder der.
Bemerkenswert. Wisst ihr was? Dann gucken wir jetzt nochmal nach vorne aufs nächste Wochenende, das Gastspiel in Ulm. Und da darf natürlich eine Kategorie nicht fehlen. Jetzt muss ich nochmal kurz, da ist mein Jingle, da ist er.
Rüberglurt.
60 gastiert in Ulm im Donaustadion. Da würde ich tatsächlich den ersten Blick tatsächlich mal aufs Bauwerk richten, was mir nämlich nicht bewusst war. In diesem Jahr hat das Donaustadion 100. Geburtstag gefeiert, nämlich zum Landesturnfest. Im Juli 1925 ist das Donaustadion damals eröffnet worden. Auch kurios, es hat erst seit 1991 eine Flutlichtanlage. Das hat lange gedauert, bis da mal das Licht angeknipst wurde. Und
was hatte ich sogar mal einen Flutlichtausfall zu Bundesliga-Zeiten oder so oder zu Zweitliga-Zeiten?
Da bin ich jetzt überfragt.
Klingelt gerade irgendwas. Aber, ja.
Auf alle Fälle, was ich auch nicht wusste, was aber bemerkenswert ist, das Ulmer Donaustadion war 1999 ein Vorreiter, denn es war das erste Stadion mit einem Nichtraucherblock.
Wow.
500 Plätze als Nichtraucherblock deklariert. Damit das erste in Deutschland. ab nächsten Sommer soll es langsam aber sicher modernisiert werden. Und das langfristige Ziel des SSV Ulm ist aber ein Stadionneubau. So viel erstmal zur Spielstätte. Wenn wir uns auf den SSV Ulm 1846 besinnen, mehrere Insolvenzen in den letzten 20 Jahren, aber auf die möchte ich gar nicht eingehen. Die Löwenbilanz, 8 Duelle hat es erst gegeben zwischen 60 und dem SSV Ulm. Dabei 2 Siege, 1 Remis, 5 Niederlagen bei 9-13 Toren. Das ist ausbaufähig. Letzter Löwensieg gegen den SSV Ulm.
Ist wahrscheinlich etwas länger her. Ich weiß, einen Löwensieg. Ich kann den, es waren 5-0. Bundesliga-Saison 2001, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es waren 5-0 oder ein 5-1.
Anja, hast du einen Tipp?
Nee, habe ich nicht. Aber Flo, du lachst, deswegen wird der Alex schon wieder richtig liegen. Er ist ja eh das Lexikon.
Es war der 21. August 1999, Saison 99-2000, nach einem 0-1.
Aber die hast du gemeint, oder? Die Saison,
die
Alex.
Ich gemeint, ja.
Die hast du eigentlich gemeint, gell?
Ja.
Und im Alter verschwimmt es.
Ich weiß es aber deswegen noch so gut. Ich kann mich an dieses Spiel tatsächlich erinnern, also so richtig plastisch. Es war der 21. August 1999. Ich habe 2 Tage davor Geburtstag und da habe ich damals das Inke Hessler-Trikot bekommen und war stolz wie Bolle und habe das dann beim Radio hören am See angezogen. Und als dann nach 17 Minuten Oliver Unsöld das 1-0 für Ulm gemacht hat, vor 44.000 Zuschauer im Olympiastadion, dachte ich mir schon, ja toll, läuft. Dann ging es aber los. 1-1 Martin Max, 20. 2-1 Icke Hessler, Freistoß, 23. 25. Martin Max, 3-1. Und dann noch vor der Pause, nach 31 Minuten, Stefan Passlack mit dem 4-1. Und das war dann auch der Endstand.
Das war der Endstand, okay, krass. Ich kann mich daran erinnern, weil wir hatten damals so ein kleines schwarzes Radio auch und mein Papa und ich haben das im Garten gehört damals. Da kann ich mich tatsächlich erinnern, weil ich hatte es als höheren Sieg noch tatsächlich in Erinnerung. Aber das ist mir irgendwie hängen geblieben. Ich weiß nicht warum.
Das,
glaube ich, war auch eine Zeit, wo Ulm ein paar Wochen lang ziemlich auf den Sack bekommen hat.
Das war der zweite Spieltag sogar erst.
Ja, wahrscheinlich ging es da, die haben ja da teilweise, glaube ich, 0-7 oder so verloren.
Es gab mal 1-9 gegen Leverkusen in der Rückrunde, das weiß ich
noch. 1-9, genau, stimmt, 1-9, ja.
Aber wenn wir gerade schon in der Nostalgie sind, bevor wir auf die aktuellen Ulmer nochmal kurz eingehen, hier ist die Mannschaftsaufstellung von 60 München von diesem Spiel und ich kriege schon wieder Gänsehaut. Im Tor Daniel Hoffmann, Dreierkette, Marco Kurz, Gerald Fahnenburg, Stefan Passlack, Doppel-6, Roman Tietze, Thomas Riedl. Links außen Markus Pürk, rechts außen Harald Czerny, auf der 10 Icke Hessler und die Doppelspitze Martin Max und Markus Schroth. Und auf der Bank, es wird nämlich noch, also eigentlich mit Bank wird es noch geiler, Ersatzkeeper Michi Hofmann, dann Guido Gorges, Philipp Tapalovic, Daniel Borimirov, Martin Čižek, Paul Agostino und Bernhard Winkler.
Ja, schon geil.
Leider geil. Leider richtig, richtig geil. Und dann gehen wir zurück auf den...
Interessanterweise, ich schaue gerade auf den Kader von Ulm 99-2000 und der Torwart, schließt jetzt der Kreis zu Dr. Felix Brüch, hat einen Doktortitel. Dr. Philipp Laux, die damalige Nummer 1 des SSV Ulm. Auch spannend.
Stand es dann so auf den Anzeigetafeln?
Beim DFB ist so aufgeführt, ja.
Ich glaube aber nicht, dass er zu seinem Spielerdasein damals schon...
Wahrscheinlich hat er, ja, ich glaube auch. Und im Sturm natürlich ein gewisser Sascha Rösler.
Tatsache, damals in der
Sturmspitze.
Wenn wir
die Stimmung noch weiter drücken wollen, dann können wir sagen, wie das Rückspiel ausgegangen ist am 8.2.2000. Sagen wir nicht,
es war nicht schön. War nicht schön. Kommen wir auf den aktuellen SSV Ulm. Der ist ja durchmarschiert in Liga 2 und ist jetzt zurück in Liga 3 und hat Probleme, in Fahrt zu kommen, beziehungsweise momentan kennen sie vor allem eine Fahrt, und zwar abwärts. 6 Niederlagen in Folge mit 4-21 Toren. Das ist noch mehr freier Fall als der erste FC Saarbrücken. In der Heimtabelle, und jetzt wird es richtig hart, Rang 17 mit 9 Punkten aus 7 Spielen und 11-14 Toren. Aber 60 in der Auswärtstabelle auch Rang 17 mit 4 Punkten aus 7 Spielen und 5-13 Toren. Das klingt nach einem tollen 0-0 am kommenden Wochenende.
Oder 4-4.
Oder 4-4. Der SSV Ulm hat natürlich schon einen gewaltigen Umbruch auch nach diesem Abstieg hinlegen müssen. 18 Abgänge, 20 Neuzugänge, haben aber 1,05 Millionen Euro an Transfersumme eingenommen. Das musst du auch erstmal hinbekommen. Und jetzt wird es wieder interessant und damit schließt sich der Löwenkreis so ein bisschen. Wir haben hier immer so eine Handvoll Spieler oder mindestens mal einen Spieler, den man ein bisschen raushebt. Und das ist in dem Fall ganz eindeutig Dennis Dressel, der mittlerweile 27 Stimmt. Jahre alt ist, mittlerweile ja beim SSV Ulm spielt. Der hatte das Löwentrikot von 2007 bis 2022 an, wurde bei 60 ausgebildet. 123 Spiele hat er gemacht für die erste Mannschaft, 18 Tore und 8 Vorlagen und ist... und das war mir gar nicht so bewusst, bin ich ganz ehrlich, in Vertretung von Joe Reichert, der ja mit dem Kreuzbandriss ausfällt, ist er momentan Mannschaftskapitän des SSV.
Oh.
Krass. Stark, ja.
So viel.
Habe ich komplett aus den Augen verloren, den Spatzel, muss ich ganz ehrlich.
Ich auch.
Muss ich ganz ehrlich zugeben. Leider. Weil der hatte eigentlich Potenzial für mehr.
Ja.
Aber gut.
Ja, das ist so ein bisschen in Stocken geraten. Der ist ja im Sommer 22 ablösefrei zu Hansa Rostock gewechselt. Da war er 2 Jahre und dann ging's, da war ich dann damals auch ein bisschen baff, zum Grazer AK. Das habe ich irgendwie nicht so wirklich kommen sehen, aber da war er auch nur ein halbes Jahr und seit Januar 2025 spielt er jetzt in Ulm.
Hm. Und wenn ich mir den Kader so anschaue, dann stelle ich fest, Ulm hat auf jeden Fall den jüngsten Vater der dritten Liga. Nämlich 18 Jahre alt, Felix Vater, Innenverteidiger. Und ein paar Namen, wo es natürlich, da klingelt es ehrlich gesagt in meinen Ohren, also Dominik Martinovic zum Beispiel, das klingt nach Doppelpack irgendwie. Ich hoffe, es wird sich nicht bewahrheiten. Marcel Segert, Innenverteidiger, auch ein großer Name für Drittliga-Verhältnisse. Also da sind schon ein paar Namen dabei, Leon Dayaku mit Bayern-Vergangenheit. Also ja, auf dem Papier nicht so einfach, wie es vielleicht die Tabelle momentan abbildet. Und natürlich der ewige Pavel auf der Trainerbank kommt noch erschwerend hinzu.
Der
Einstand zwar in die Hose ging, auf dem Acker in Havelse, aber ja.
In Hannover.
Auch Trainer, ja, gedanklich in Havelse. Aber wenn ich Pavel Dotschew als Trainer lese, dann denke ich mir auch oft, oh, das kann heute nichts werden. Ich weiß nicht, das ist auch so ein innerlicher Reflex bei mir.
Verstehe ich. Aber ich glaube, wir dürfen uns auf ein Spiel einstellen, das definitiv keine Augenweide wird. In keinster Weise. Das wird Kampf pur. Mhm. Für 60 muss es darum gehen, diesen Auswärtsfluch jetzt mal zu brechen, dass du das, was du dir zu Hause sanft aufbaust, jetzt auswärts bestätigst. Einziger Vorteil könnte sein, es ist ein halbes Heimspiel. Weil wir müssen, ja. Also da werden 4.000, 5.000 Löwenfans da nach Ulm fahren. Es ist nicht weit. Ich habe da auch schon mal einen Tagesausflug mit Freunden hingemacht. Also auch eine schöne Stadt, kann man es gut aushalten.
Ich hatte eigentlich fest eingeplant, diesen Auswärtsausflug zu machen, weil bis vor 4-6 Wochen eine Direktzugverbindung von Straubing nach Ulm eingetragen war bei der Deutschen Bahn. Sogar mit dem Bayern-Ticket zu fahren. Aus dieser Non-Stop-Verbindung ist mittlerweile eine 3-Umstiege-Verbindung geworden, die ja, mehr als den ganzen Tag in Anspruch nehmen würde. Man wird es wahrscheinlich hinbekommen, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich fahre dafür nach Ingolstadt, aber ja, die Bahn und ihre endlosen Baustellen und Leidensgeschichten ist ein anderes Thema.
Ja, ich das wäre jetzt auch so ein Spiel gewesen, wo ich Bock habe, aber an diesem Wochenende bin ich mit der Familie in Wien. Aber, und dann auch damit schließt sich der Kreis, der Zug, den ich gebucht habe, der fällt aus. Jetzt habe ich keine Zugbindung mehr. Jetzt muss ich mir einen anderen suchen, mit dem ich nach Wien komme.
Hm. Ja, hatte ich auch letztes Mal nach Berlin.
Die Westbahn. Ich empfehle die Westbahn.
Ja. So, mein Zettel ist jetzt tatsächlich leer. Habt ihr noch was? Oder sind wir durch?
Nee. Wir sind durch.
Wir sind durch auf...
Blick auf die Uhr. Wir bekommen genau eine Stunde voll.
Also wunderschön. Auch, 60 Minuten.
Wenn wir jetzt eine halbe Minute noch abmoderieren, dann sind wir genau bei also Flo.
Dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass es wieder geklappt hat. Nach einer Woche Pause, ich hatte Sehnsucht, dass dieser Stammtisch wieder im Trio zusammenkommt. Es hat funktioniert. Die Spaßfolge, auf die wir uns so gefreut haben, die gibt's nach, die werden wir nachholen. Die wird es wahrscheinlich in der Winterpause geben. Da freuen wir uns drauf. Was soll ich sonst noch sagen? Ich freue mich auf nächste Woche. Jetzt ab sofort wieder im wöchentlichen Rhythmus. Pausen gibt es nicht mehr bis zur Winterpause. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich, bleibt's optimistisch und bleibt's voll im Eins. Löwenslang, weiß-blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest? Hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.